klar, es ist ja nicht jedem sein Ding, also mit dem Fahrrad und ohne Geld irgendwo rumzufahren und dann vielleicht draußen zu schlafen und sich irgendwie da reinzuschmeißen halt in unvorhersehbare Situationen.
Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kor.
Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Heute geht meine Leitung nach Spanien zu Mike Lippold. Mike ist Blogger, Buchautor und Lebenskünstler und wir haben also sehr viele Themen, über die wir heute sprechen können. Zunächst aber ein herzliches Hola nach Malaga, Mike. Alles klar bei dir?
Ja, hola Daniel, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir, denn du hast eine Menge zu erzählen. Du hast ja vor kurzem ein Buch rausgebracht, darüber wollen wir sprechen. Aber vielleicht magst du dich erstmal generell vorstellen. Wer bist du, wie alt bist du und was machst du in Malaga?
Ja, mein Name ist Mike Lippold. Ich wurde in Deutschland geboren und wanderte 2002 auf unkonventionelle Weise nach Spanien aus. Mhm. Seit 2014 blogge ich auf alphacentauri.com. Und neuerdings auch wieder auf malagaguide.net.
Das ist dann so eine Reiseseite, oder?
Ja, das ist mehr so eine Reiseseite. Also Blog ist eigentlich, bloggen tue ich eigentlich auf Alpha Centauri und auf Malaga Guide, das ist mehr so, also wie für Urlauber eben, die herkommen nach Malaga und ich gebe denen eben nützliche Reisetipps für ihren Aufenthalt.
Okay, das heißt, du richtest dich da dann in erster Linie an Urlauber. Das heißt, die Seite müsste dann auch sehr gut laufen, oder?
Ja, die Seite lag ja mehrere Jahre still. Ich hatte die Seite eben 2008 begann ich mit der Seite. Und das war eigentlich die Idee, Aktivitäten darüber zu vermitteln an die Urlauber hier oder Gäste eben. Und die andere Seite war eben, ich wollte auch selber an den Aktivitäten teilnehmen. Also ich bot eben Reitausflüge an und wollte dann eben selber mitreiten, reitete auch mit. Und Yachtausflüge, das ging dann auch darauf hinaus, dass ich dann eben selber auch meinen Yachtschein machte. Und ja, und bot das über die Seite an. Und als die Seite aber etwas besser lief, dann eigentlich bekam ich Muffensausen, weil ich hatte ja noch einen festen Job. Und weil das eben so mehr illegal noch lief, ließ ich dann eben die Seite so im Sande verlaufen und bei Google ließ ich sie dann eben, ich mache dann so eine Seite drauf, eben so eine Under Construction Seite und ließ sie da eben so im Sand verlaufen und kümmerte mich nicht mehr drum. Und jetzt erst vor einem Monat etwa kam mir das eigentlich wieder so in den Kopf und dachte, ja, ich könnte eigentlich die Seite wieder ankurbeln. Das war eigentlich nicht sehr schlau gewesen, dass ich die Seite so habe verfallen lassen. Ich hätte eigentlich, hätte ich die jetzt über die Jahre hinweg immer wieder Content reingetan, dann würde die jetzt sehr gut laufen. Aber da ich damals schon sehr viele Backlinks hatte, aber ziemlich gute eben, kam die Seite, also innerhalb jetzt von einem Monat, ich habe jetzt 70 Artikel hochgeladen in kürzester Zeit und einige ranken jetzt schon auf Seite 1, sogar auf Platz 1 manche. Und ich habe schon mehrere hunderte Besucher mittlerweile drauf. Du läufst sehr gut mittlerweile.
Was hatte ich denn vor, ich glaube, 15 Jahren animiert, Deutschland zu verlassen?
Ja, das war der Wille zur Veränderung eigentlich. Also ich lebte ja, also ich muss da vielleicht ein bisschen zurückgreifen, weil ich war also mit Anfang 20 zog ich damals mit einem Freund 8 Monate ohne Geld durch Europa, also es war eine ziemlich abenteuerliche Tour. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und in Deutschland dann nahm ich verschiedene Jobs an und dann verreiste ich wieder. Und am Ende wohnte ich dann in so einer Wohngemeinschaft war es eigentlich, ein Haus hätten wir gemietet, sehr idyllische Gegend. Also auf der einen Seite war Wald, auf der anderen Seite so ein Fluss. Und das war eine sehr schöne Zeit eigentlich auf der einen Seite, weil also wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Wir bauten auch ein bisschen so Gemüse an und so. Aber irgendwann dachte ich dann eben, ja, wenn ich hier jetzt längere Zeit, also ich war jetzt 28 und dachte, wenn ich jetzt noch ein Jahr hier bleibe und noch ein Jahr, und irgendwann bin ich dann 32 und irgendwann bin ich mal 40 und habe dann mein Leben in einer idyllischen Einöde gefristet, ne? Und also das kann eigentlich nicht alles sein. Und da ich ja schon vorher einiges gesehen hatte, so von also andere Länder und andere Sachen, eben da hatte ich so immer schon den Anreiz eben dann, ja, woanders tobt es das Leben und ich bin hier in meiner idyllischen Einöde und würde eigentlich gerne noch was anderes erleben in meinem Leben. Oder das war eigentlich so der Anreiz, dass ich dann gesagt habe, ja, ich mache mich eben nochmal auf die Socken und aber eigentlich ohne Plan, ohne Idee genau. Ich wusste nur, dass es eben nach Spanien geht, weil ich Spanien schon kannte und weil ich Spanien, das war so Liebe auf den ersten Blick, seit ich das erste Mal eben in Spanien war. Ich fand Spanien schon immer reizvoll. Und ich dachte eben, das ist auch eine schöne Gegend eben. Also ich wollte nach Spanien wieder.
Das heißt aber, man kann generell sagen, du bist ein relativ rastloser Mensch gewesen, oder?
Ja, kann man so sagen, ja.
Und als du damals dann nach Spanien gegangen bist, da konntest du auch noch gar kein Spanisch, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also auf unserer ersten Reise, ich hatte mal also so, ja, una cerveza por favor und Kleinigkeiten oder hola, geteilt und so. Ja. Aber eigentlich nicht, Spanisch konnte ich nicht mehr.
Und das hast du dir jetzt selber beigebracht?
Ja, die Sache war eben die, wo ich dann los bin aus Deutschland, endgültig, also ich ließ dann alles hinter mir und ich wusste ja auch schon im Prinzip, dass ich das machen kann, weil ich war eben schon vorher ohne viel Geld umhergereist und wusste eben, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, wie ich weiterkomme. Also ich hatte jetzt nicht irgendwelche Vorstellungen, dass ich dachte, ja, ich werde dann irgendwann in der Gosse enden oder so. Also ich wusste irgendwie, werde ich weiterkommen und
Du hast ja jetzt ein Buch geschrieben, das nennt sich Ohne Geld in ein neues Leben. Das ist ja schon mal ein sehr spannender Titel. Und diese Geschichte, die du jetzt eben kurz angerissen hast, erzählst du dort ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und da zur Hälfte dann deine Lebensgeschichte zu erzählen?
Ja, die Sache war eigentlich die. Ich habe ja, ich hatte mir das Buch, die Idee, die hatte ich schon länger. Eigentlich hatte ich die Idee mit einem Freund gehabt, also mit dem Freund, mit dem ich damals die erste Tour gemacht hatte. Da er aber zurzeit also sehr mit seinen eigenen Projekten beschäftigt ist, legten wir das erstmal auf Eis. Und ich wollte sowieso ein Buch schreiben wegen meinem Blog eben. Also wer einen Blog hat, denke ich, kann auch mal ein Buch schreiben. Ja. Und du hast ja auch schon ein Buch geschrieben.
Ja, yep, genau.
Ja. Und dann dachte ich eben, ja, schreib das Buch jetzt für meinen Blog. Und da ich eben, also ich wollte teilweise also rüberbringen eben für die Leute, jetzt für Leute, die eben selbst ein neues Leben anfangen wollen, oder ich kannte ja aus einigen E-Mails auch von meinen Lesern, die eben sagten dann, ja, ich würde auch gern dies und das ändern und dies oder jenes machen. Mhm. Und ich wusste da schon ungefähr, wo der Schuh drückt. Und ich überlegte eben immer, ja, wie könnte ich eigentlich meine Erfahrung aus meinen eigenen Reisen, wie könnte ich die eigentlich den Leuten oder den Lesern rüberbringen? Und so entstand eigentlich die Idee, dass ich ein Buch schreibe und das Buch in zwei Teile aufteile. Mhm. Und im ersten Teil eben erstmal über mich selber schreibe. Was aber eigentlich nicht so einfach ist, weil, also das ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. Ich wollte auch nicht zu viel von mir preisgeben, wollte auch auf der anderen Seite glaubwürdig bleiben für meine Leser. Mhm. Dass sie dann auch nachvollziehen können, ja, warum, was gibt ihnen eigentlich die Autorität, anderen Leuten erklären zu wollen, wie sie ein neues Leben anfangen können. Ne? Und deswegen schrieb ich halt erst den ersten Teil und darin dann eben über meine Reisen und über vergangene Abenteuer oder wie ich das eben gemeistert habe. Ja. Und im zweiten Teil dann eben, wie jetzt, also ein bisschen pauschal auch, wie eben jeder sofort ohne Geld und eigentlich ohne großen Plan ein neues Leben beginnen kann. Aber klar, es ist ja nicht jedem sein Ding, also mit dem Fahrrad und ohne Geld irgendwo rumzufahren und dann vielleicht draußen zu schlafen und sich irgendwie da reinzuschmeißen halt ins in unvorhersehbare Situationen. Und deswegen machte ich es halt ein bisschen pauschal mit den 7 Schritten. Und also, für, dass jeder das ein bisschen auf sich münzen kann. Weil ich habe in meinem Blog auch Leser dabei. Also die Leserschaft, die geht ziemlich breit auseinander. Weil ich habe auf der einen Seite, als ich mit dem Blog anfing, ich hatte keine direkte Zielgruppe eigentlich. Mhm. Ich fing einfach an mit Bloggen, weil ich ich kam ja aufs Bloggen durch Leo Babauta, durch den, kennst du den?
Ja.
Den Zen Habits Blog, ja. Mhm. Und ich fand das eigentlich ziemlich inspirierend, wie er einerseits Leute inspiriert mit seinem Blog und mit seinem Schreiben und auf der anderen Seite sich selbst inspiriert. Mhm. Und sowas wollte ich eben auch machen. Ja, und ich hatte dann aber keine direkte Zielgruppe. Es ging eigentlich mehr darum, so den, also selbst, also Leute zu inspirieren und mich selbst aber auch zu inspirieren, um Veränderungen einzuleiten. So. Und die Leute, die jetzt meinen Blog lesen, über die, den Blog gibt es jetzt anderthalb, 2 Jahre etwa. Mhm. Und da ist das Publikum, ist ziemlich gemischt. Also auf der einen Seite sind also Hausfrauen dabei, 50-jährige Hausfrauen mit 5 Kindern und auf der anderen Seite aber auch 19-jährige, ganz junge Leute und alles, was eben so dazwischen ist. Ne? Mhm. Und ich habe auch, es ist immer wieder erstaunlich, was ich eigentlich, wenn ja Leute dann schreiben heute und auch längere E-Mails und schreiben ja dann wirklich über ihr Leben und schreiben dann auch noch so dazu, ja, ich wollte es einfach dir mal sagen, ich wollte es dir einfach mal schreiben, über also meine Geschichte und ich wollte eigentlich, also manche wollen dann auch gar keine Antwort drauf haben, ich antworte aber trotzdem, weil ich denke, also man sollte auf jede E-Mail antworten als Blogger. Mhm. Für, genau für diese Leute eben, die mir schreiben, also die mir jetzt ihr Vertrauen entgegenbringen, weil das ist ja, also es ist schon, erstmal denkt man ja, wer liest das eigentlich und dann gibt es dann wirklich Leute, die glauben dann wirklich daran, was du schreibst, ne? Mhm. Und fühlen sich dann wirklich damit angesprochen. Und da dachte ich mir, für die Leute möchte ich eigentlich wirklich ein spezielles Buch schreiben. Und es soll aber auch für die ganze Bandbreite sein. Also auch für junge Leute, die mir jetzt schreiben, ganz junge Leute, aber auch für schon Ältere oder auch also eben für Frauen mit Kindern schon oder Geschiedene zum Beispiel oder wer halt meinen Blog liest. Weil es ist ja nicht jeder ein unabhängiger Abenteurer, so wie ich. Und ich glaube, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, weil in den 7 Schritten, ich habe mich halt, bevor ich das Buch geschrieben habe, ich habe mich also wirklich drauf konzentriert und habe dann auch sämtliche Radio ausgeschalten, Musik, manchmal höre ich ja Musik zum Bloggen. Mhm. Und habe dann wirklich alle äußeren Einflüsse so abgeschalten und habe mich wirklich drauf konzentriert, ja, was hast du eigentlich damals, wie sah das eigentlich bei mir damals aus, wo ich noch in Deutschland, kurz bevor ich eben losgereist bin, das zweite Mal, ne? Mhm. Und hab mir dann so wirklich überlegt, wie war das damals? Und die letzte Zeit vor der Abreise, was hat mich eigentlich dafür bewegt, jetzt wirklich den Schritt zu tun? Und das war mein Warum eben, das war ein starkes Warum, was ich hatte. Und Warum kann ja immer sein, ein Warum für etwas oder ein Warum gegen etwas. Mhm. Und ich denke halt, Warum für etwas ist immer stärker als ein Warum gegen etwas. Und mein Warum für etwas war eben ein Warum für mehr Leben, für also für noch mehr Eindrücke, für also weil ich eben noch was erleben wollte, mich aus meiner Komfortzone eben rausbegeben wollte, mehr lernen wollte noch und mein Leben eben verändern wollte.
Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Ich habe das Buch ja, glaube ich, am Erscheinungstag, da hattest du es ja an deine Newsletter-Abonnenten geschrieben, dass du es kostenlos, ich glaube für 1-2 Tage, dann bei Amazon zur Verfügung stellst. Da habe ich mir das dann runtergeladen und ich war wirklich begeistert. Deswegen habe ich ja auch ziemlich schnell das Buch dann auch auf meiner Mehrwertseite präsentiert, habe eine kurze Kritik darüber geschrieben und ich fand es sehr inspirierend. Und andererseits diese Tipps, die du gibst, die sind auch sehr einfach umsetzbar. Und das ist jetzt kein, ja, das ist keine Scharlatanerie, was man dazu sagt, sondern das sind sehr bodenständige Tipps, die einem auch wirklich weiterhelfen.
Ja, es hat mich wirklich gefreut. Also nochmal ganz kurz, ich habe das Buch, ich habe das 12 Stunden zum Download angeboten, zum kostenlosen. Es gab dann auch teils, es gab also einen Leser, das war sogar ein ziemlich bekannter Blogger, ich sage jetzt aber nicht, wer es war, weil er war Newsletter-Abonnent von mir gewesen,
yeah.
Und er war richtig erbost. Er schrieb mir dann rein, ja, nach so langer Ankündigung, weil ich hatte das Buch ja schon also ein halbes, dreiviertel Jahr vorher angekündigt, ne? Und er schrieb dann rein, und jetzt dann so das Buch eben so dann schnell rauszubringen, weißt du, so von einem Tag auf den anderen und dann nur das so kurzfristig anzubieten zum kostenlosen Download. Und er war halt ein bisschen sauer, aber klar, das hätte ich halt noch ein bisschen länger ankündigen können. Ich habe es eben auf Facebook angekündigt, einen Tag vorher, und ich dachte, aber klar, ich wusste ja, ich hatte nicht daran gedacht, dass ja nicht alle meine Leser auf Facebook sind, ne?
Das kenne ich.
Ja, und er hat dann, aber trotzdem, ich habe es 12 Stunden zum kostenlosen Download angeboten, und das wurde innerhalb von den 12 Stunden 183 Mal runtergeladen, ne? Mhm. Und ich dachte auch, ey, das ist doch Wahnsinn, ne? Also wirklich, dass so viele Leute sich halt für das Buch interessieren. Und dann kam eben deine E-Mail, und ich dachte, ja, cool, ey. Der Finanzrocker, der findet das cool, und ich habe mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt auch, im letzten Teil, also ich als Finanzgenie, ne? Also ich habe ja von Finanzen wirklich, was ich von Finanzen weiß, das lese ich auf deinem Blog. Ne? Keinen Plan, ehrlich. Also ich bin dabei jetzt, ich möchte mich bessern, aber ich habe mich doch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil bevor ich eben los bin, damals, ich hatte eben keine Schulden gehabt, und ich denke schon, das ist schon wichtig, dass man sich einpegelt erstmal und erdet und wirklich frei ist auch, finanziell eben zumindest so weit, dass man eben keine Schulden hat. Ne? Mhm. Und dass du jetzt als Finanzrocker dann eben sagst, ja, ich finde dein Buch geil, und so eine geile Rezension schreibst, ne, das hat mir schon geschmeichelt.
Ja, das freut mich zu hören. Aber ich lese ja ziemlich viele Bücher, auch gerade für den Blog, und rezensiere die. Aber bei dir, da hat sofort Pling gemacht, und da wusste ich auch, ich schreibe jetzt sofort deine Rezension, weil mich das unglaublich motiviert hat. Und das ist dann natürlich immer ein gutes Zeichen. Ne?
Ja, es ist, ja, ich habe einige spontane Meldungen bekommen. Ja, und ja, das im Prinzip, die Resonanz bis jetzt war also durchweg positiv, muss ich sagen. Und ja, doch, also sehr positive. Auf Amazon ist nicht viel los, die Leute sind ziemlich rezensionsfaul.
Das kenne ich auch.
Ja, ich kam, also deine E-Mail, und dann bekam ich noch einige andere E-Mails. Auf Twitter schrieb mir dann jemand, ja, geiles Buch und so, ne? Dann auf Facebook bekam ich noch einige Meldungen. Und Leute, also, ja, und E-Mails, eben einige E-Mails noch.
Ja. Du startest ja dein Buch mit dem Spruch: Wenn du nicht weißt, wie du beginnen sollst, beginne bei Null. Was meinst du genau damit?
Ja, das Kuriose ist, ich hatte jetzt, das ist ja jetzt mein zweites Interview in 4 Tagen. Ne? Und ich hatte eben letzten Donnerstag war das, hatte ich ein Interview mit dem Redakteur von einer hiesigen Zeitung. Mhm. Und er fragte mich genau dasselbe. Ne? Mhm. Und er sagte, was bedeutet eigentlich bei Null? Ne? Also was beginne bei Null? Weil das ist ja eigentlich das, wo die Leute weg wollen, meinte er. Ja. Ja. Und das ist aber genau das, was ich denke, wo die meisten Leute eigentlich noch nie waren. Mhm. Bei Null. Weil der Nullpunkt, also ich sehe das so ein bisschen wie der Begriff der Leere eben. Das ist, du lernst, der Begriff der Leere, das sagt ja eigentlich, du lernst etwas, also du lernst erst etwas, mhm, und dann bis du das kannst, und dann vergisst du das wieder. Und dann fließt das eigentlich durch deine Adern. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so der Begriff der Leere, so ein bisschen pauschal umschrieben. Und der Nullpunkt, mit dem Nullpunkt meine ich eben, ich sah mich dann, also als ich das Buch schrieb, ich habe mich wirklich reinversetzt jetzt, wie war das damals so? Und ich habe mich dann selber gesehen, wie ich eben vor meiner Abreise in dem leeren Zimmer lag, auf den Holzdielen, in meinem Schlafsack, und hatte nichts mehr. So, ich habe meine ganze Wohnung aufgelöst in der WG, also WG, wo ich halt wohnte. Ich wohnte mit einem guten Freund und noch 2 Freunden dort. Mhm. Und ich hatte die Wohnung komplett, also mein Zimmer eben aufgelöst, und hatte auch gesagt, also ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich wiederkommen werde, ich weiß es aber eigentlich nicht. Ich hatte meine Finanzen geregelt. Ich hatte meinen Job gekündigt, kurz vorher, einen Monat vorher etwa. Hatte etwas gespart, aber ich lebte damals von der Hand im Mund. Also ich hatte kein Geld gespart irgendwie groß. Es waren wirklich nur ein paar hundert Euro, die ich hatte. Die habe ich eben damit eingepackt. So. Ich brauchte nicht mal eine Geldkarte. Ich hatte nicht mal eine Geldkarte. Ich hatte wirklich mein ganzes Geld, was ich hatte, das hatte ich wirklich einstecken. Ne? So. Ja. Ich hatte echt nicht mal eine Kreditkarte. Ne? Und bin vorher noch zum Zahnarzt, habe mir noch alle Zähne machen lassen, weil Zahnschmerzen wollte ich nicht bekommen unterwegs. Und es ist wichtig irgendwie, dass ich da nicht jetzt unterwegs noch irgendwo hin muss und mir einen Zahn ziehen lassen muss. Ja. Habe mich gesundheitlich gecheckt, meinen internationalen Impfausweis aufgefrischt, habe meinen Personalausweis abgemeldet in Deutschland und habe mich bei meinen Eltern verabschiedet. Meine Eltern wussten ja schon von früheren Reisen, dass ich, wo ich damals das erste Mal los bin, die 8 Monate ohne Geld, da war es meine Mutter und mein Vater. Das konnten sie nicht so richtig nachvollziehen, haben trotzdem ihr vertraut, aber diesmal jetzt beim zweiten Mal schon, also es war schon irgendwie dann so Routine, ne? Dachten dann, ja, das macht er sowieso und mal sehen, irgendwie macht er das schon, ne? Aber dann habe ich mich eben von meiner Familie verabschiedet, von meinen Freunden so nach und nach, habe das Fahrrad vorbereitet, meine Packtaschen, meinen Überlebensrucksack, meinen Überlebensgürtel, was ich eben so hatte, weil ich lief ja draußen.
Ja.
Und die Sache, ich mache das halt gerne. Ne? Ich las halt als Kind auch viel oder als Jugendlicher viel Jack London Bücher und so. Ich fand das eben die ultimative Art zu reisen. Ne? Ich fand das ja abenteuerlich geil, einfach nur abgefahren. Ey. Und als ich dann eben auf den Holzdielen lag, in meinem Schlafsack, das war so der Nullpunkt. Weil da war ich wirklich bei Null. Aber das ist halt wie so ein Pegel, wie so ein Wasserpegel. Also ich war nicht unten drunter und nicht oben drüber. Ich war aber an der Startposition, wo ich komplett frei war in meinen Entscheidungen, weil ich hatte keine Schulden. Ich hatte zwar noch ein paar hundert Euro, aber ich wusste, ich konnte vertrauen auf meine Fähigkeiten und konnte ab hier, ab diesem Nullpunkt, wirklich frei meine Entscheidung treffen und ab jetzt konnte ich alles machen, was ich möchte. Ne? So. Und das ist eben der Nullpunkt. Und viele Leute, denke ich, die waren nie dort, weil die haben vielleicht, die sind viel weiter über dem Nullpunkt. Die haben halt noch ein Eigenheim und noch 2 Autos und einen festen Job und 10 Versicherungen halt. Und beneiden mich dann aber und sagen, ja, wenn ich nochmal jung wäre, dann würde ich aber auch sowas machen. Ja? Oder wenn ich nochmal Geld hätte.
Ja.
Im Prinzip, ich hatte das alles nicht, aber ich war am Nullpunkt. Und das ist viel wichtiger, dass du an diesem Nullpunkt bist, wo du starten kannst. Wo du weißt, hier kannst du durchstarten. Ja.
Ja. Das heißt, du hattest jetzt auch eine Auslandskrankenversicherung oder hast du dich darum jetzt nicht weiter gekümmert, nachdem du da bei den Ärzten warst?
Nee, ich hatte gar nichts mehr. Ich habe Personalausweis abgemeldet, ich hatte den internationalen Reisepass, ich hatte internationalen Impfausweis, das wusste ich noch von damals, wo wir das erste Mal los sind, hatte ich schon so einen Impfausweis gemacht, ja, Blutgruppenausweis, Versicherung hatte ich überhaupt keine. Ich habe über meine Eltern, meine Mutter, die hatte für mich eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, die habe ich übrigens immer noch. Und ja, in Deutschland die normale Haftpflichtversicherung wohl noch. Aber so, also Auslandskrankenversicherung überhaupt nicht. Ne?
Das ist ja eigentlich auch sehr mutig, oder?
Ja, ich ging mal davon aus, dass ich nicht krank werde. Und im Prinzip ist es ja auch so, also Spanien ist ja nicht aus der Welt. Und ich wusste ja auch nicht, ob ich jetzt wiederkomme oder wann ich wiederkomme. Oder Deutschland war ja auch nicht jetzt so weit entfernt. Ich war ja nicht irgendwo in der Antarktis oder was. Also irgendwie wären wir jetzt unterwegs, hätte ich mir jetzt einen Fuß gebrochen oder so. Ne?
Ja.
Ich hätte ja zurück nach Deutschland gehen können zur Not.
Ja.
Und da sagen können, ja, ich war zwar abgemeldet, aber im Prinzip, du bist ja nicht aus der Welt. Also.
Naja, aber du musst ja auch die Kosten jetzt mal rein theoretisch, du hast einen Unfall mit deinem Fahrrad, musst du ja im Krankenhaus die Kosten trotzdem irgendwie übernehmen, ne?
Ja, schon, ja. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Ja. Bist du dann mit deinem Fahrrad mit dem Zug dann nach Spanien gefahren oder die komplette Strecke?
Ja, die Sache war eben, also ich bin schon komplett durch Frankreich mit dem Fahrrad durchgefahren, vorher schon. Und mehrmals getrennt durch Frankreich, mit dem Zug durch Frankreich. Und ehrlich gesagt, Frankreich finde ich nicht so spannend. Und ich dachte, ja, ich möchte eigentlich sofort runter, weil ich war schon mehrmals in San Sebastian. San Sebastian finde ich ziemlich geil, Baskenland überhaupt. Und ich wollte halt so schnell wie möglich gleich runter Richtung Baskenland. Also Hendaya eben, Hendaya an die Grenze, an die französische. Und ich kaufte das Zugticket eben und fuhr dann mit dem Zug bis Hendaya und ab Hendaya dann mit dem Fahrrad.
Und wie bist du dann da vorgegangen? Ich meine, du musstest ja von den paar Euro, die du da noch in der Tasche hattest, auch die Zugfahrt bezahlen, ne? Und dann kommst du da an, hast ein paar Euro und was hast du dann gemacht? Also ich meine, irgendwie musst du ja auch essen, ne?
Nee, also das Zugticket hatte ich mir vorher gekauft. Du kannst sehr wenig Euro, kannst du wirklich, das war ja nicht so, dass ich am Hungertuch genacht hatte. Also auf der ersten Reise, was ich ja auch im Buch beschreibe, die 8 Monate, da kann der Leser dann auch mal sehen, der sich eben das Buch kauft oder ansieht, wie man wirklich ohne Geld unterwegs überleben kann und was eben da so alles einfällt, um eben sein Überleben zu sichern. Aber auf der, weil wir da wirklich kein Geld hatten, also null Geld, wir sind wirklich ohne alles losgefahren. Ja. Und aber auf der zweiten Reise, also wo ich dann endgültig nach Spanien bin, ich hatte ja einige 100 Euro, das Zugticket hatte ich im Voraus gekauft und mit sehr wenig Geld selbst kannst du sehr gut leben, wenn du so unterwegs bist, wie ich unterwegs war, weil ich konnte ja mein Essen kaufen, was ich wollte, und was ich wollte, konnte ich mir kaufen. Ich habe draußen geschlafen, weil ich es wollte. Ich habe sogar in Santiago de Compostela 2 Tage drinnen geschlafen, also 2 Tage mich eingemietet in eine Pension, weil ich komplett durchnässt war, weil es in Galicien regnet es einfach zu viel. Und ja, ich hatte genug Geld zum Leben, hatte ich dabei. Das war nicht das Problem.
Naja, gut, wenn du sagst es so einfach, aber jetzt die Hörer, die können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil der Deutsche per se ist ja eher ein Bedenkenträger und der macht sich ja um alles einen Kopf. Und ja. Du stichst da ja so ein bisschen hervor.
Ja, eigentlich schon, ja.
Ja. Das Vorwort in deinem Buch, das stammt vom Lebenskünstler Karl Almer. Würdest du dich selber auch als Lebenskünstler bezeichnen?
Also Lebenskünstler, der Begriff Lebenskünstler, das ist eben Karl sein Markenzeichen. Und auch übrigens, ja, Karl, schaut euch seinen Blog an. Das ist ein prima Kerl und er zog ja vor einigen Monaten nach Spanien. Er ist sozusagen mein Nachbar.
Okay.
Und wir treffen uns ja hier ab und zu, ne? Also regelmäßig. Zurzeit ist er ja in Österreich und wir treffen, jetzt wenn er wiederkommt am 10. Dann, also ich fahre zu ihm, wir sind eigentlich nur so 5 Kilometer voneinander entfernt, an der Küste wohnen wir ja direkt. Ne? Also ich wohne direkt am Meer und er auch. Und dann treffen wir uns und schwafeln wirklich stundenlang, also teilweise 6 Stunden sitzen wir da und trinken Bier, essen Tapas und quatschen, weißt du. Ja, richtig cooler Typ. Ja. Und ich fragte ihn eben, ja, Karl, ey, hast du Lust, mir das Vorwort zu schreiben? Irgendwie passt das ja, Lebenskunst und mein Weg so. Er sagt, ja, klar, gerne. Fand ich cool. Ja, aber ich selbst jetzt als Lebenskünstler, wer mich so nennen möchte, kann mich so nennen. Aber ich tue mich so schwer, mir selbst irgendwelche Namen zu geben oder mich irgendwie zu nennen. Weil ich sehe mich einfach, ich liebe das Leben so, wie ich das jetzt mir eingerichtet habe. Und Leben an sich als Kunstwerk sogar, sehe ich das, weil du meißelst an dem Leben und richtest dir das ein und am Ende von dem Leben siehst du dann eigentlich dein Kunstwerk leben, wie du das gelebt hast oder ob du zufrieden warst mit dem Leben. Und jeder für sich sollte Lebenskünstler sein, auf seine Art. Muss nicht jeder auswandern oder Bücher schreiben, aber jeder sollte sein Leben so meißeln und so kunstvoll gestalten, dass er eben den größten Wert für sich selbst rausholt.
Das hast du jetzt schön formuliert. Wirst du denn häufig mit Vorurteilen bedacht, wenn du so über dein Leben erzählst, oder sind die da relativ offen, die Leute, mit denen du darüber sprichst?
Das kommt drauf an, mit wem ich mich drüber unterhalte. Ich hatte mal, also sag ich mal im Voraus, generell ist das Feedback durchweg positiv. Ich habe zum Beispiel meine jetzige Freundin, die ist ja das blanke Gegenteil von mir. Die hat 10 Jahre studiert, Röntgenärztin, und ich bin damals, wo sie studiert hat, bin ich ja als Vagabund durch die Gegend gezogen. Ja. Und sie hört sich aber gerne meine Geschichten an. Sie sagt dann zwar manchmal, ja, das sind Historias Paranormum, ja, also Geschichten, um nicht einzuschlafen. Aber das ist ja, wenn du was zu erzählen hast, ne? Selbst so eine Geschichte jetzt wie meine Geschichten,
ja.
Selbst wenn sie dann noch krasser erscheinen für Leute, die eben sowas nicht gelebt haben, sind das ja trotzdem Geschichten, die du erzählen kannst, und die Leute hören sowas gerne, weil das ist eben was ganz anderes. Mhm. Und selbst meine Schwiegereltern, die wissen das, also meine Schwiegereltern jetzt, die wissen, dass ich so durch die Gegend gezogen bin, und die finden das eigentlich normal. Also, keine Vorurteile, überhaupt nicht. Das ist eben mein Lebensweg. Und es muss ja, ich möchte das ja auch niemanden irgendwie aufschwafeln, dass er das machen soll. Das kann ja jeder sein Leben so gestalten, wie er will. Ich habe das eben so gemacht. Und aber es gibt auch natürlich auch Leute, die dann das nicht so cool finden. Ich hatte mal, das war aber auch ein bisschen meine Schuld, ich hatte mal in so einem Forum, hatte ich mal einen Artikel von mir gepostet, von dem Alpha Centauri Blog. Mhm. Und da ging das über das Auswandern nach Spanien. Und ich hatte aber vorher mich nicht groß an dem Forum beteiligt. Das macht man ja sowieso eigentlich nicht. Ne? Das war also echt ein absoluter Fehler. Aber naja, ich habe eben, das hat irgendwie zum Thema gepasst. Da ging es ums Auswandern nach Spanien. Und ich schreibe dann eben, häng dann eben so meinen Artikel rein und sage, ja, genau, da hat jemand geschrieben gehabt, ein ganz junger Kerl eben, er möchte ins Touristengebiet auswandern, hat aber kein Geld. Und da kam natürlich sofort, in dem Forum war sofort, kamen die Antworten, ja, ohne Spanisch hast du keine Chance und du musst dies und das machen und ja, du Grünhorn, und weißt du, der wurde richtig beleidigt. Ey. Und dann habe ich halt so mein, vor Alpha Centauri hatte ich ja mal einen Artikel darüber geschrieben, wie ich nach Spanien ausgewandert bin. Und da ging es aber noch gar nicht um das Buch. Ich habe einfach nur den Artikel rein und habe geschrieben, ja, vielleicht interessiert es dich ja, ich bin auch ohne Geld ins Touristengebiet ausgewandert. Ne? Mhm. Und dann hing der einige Wochen da drin, und irgendwann bekam ich so eine E-Mail-Benachrichtigung auf ihren Post, wurde so eben geantwortet. Und ey, da bekam ich eine Antwort von jemandem, ne? So nach dem Motto, ja, so ein Schrott und ich kann es gar nicht mal nachvollziehen, das war aber echt krass. Ja. Ich bin dann eben diplomatisch geblieben, habe dann ganz normal zurückgeantwortet. Ja, aber so, er hat sich halt selbst persönlich wahrscheinlich angegriffen gefühlt, weil er das gar nicht in seinen Kopf bekommt, dass das wirklich geht. Ne? Irgendwie. Manche Leute können das eben nicht nachvollziehen, aber wenn du dich mit Leuten unterhältst auf der Straße, also erstens mal erzähle ich das sowieso nicht jedem, jetzt sofort auf Anhieb und sage, ey, hier, ich bin so und so, aber und wenn du dich mit Leuten unterhältst und normal und die kennen dich, dann ist es eigentlich völlig normal und das macht nichts. Aber wenn du jetzt jemanden konfrontierst damit, der das sowieso nicht hören will, dann findest du auch keinen Zugang zu den Menschen, weil er wird sowieso immer wieder verneinen und wird sagen, das geht nicht, und du musst vorher auf jeden Fall dich so und so absichern, und weil er das halt auch so gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen eigentlich 99,9% ist das Feedback positiv.
Hast du denn da Unterschiede festmachen können zwischen Spaniern und deren Lebensgefühl und Deutschen und deren Lebensgefühl in Verbindung zu deiner Geschichte?
Ja, Spanier könnte ich das vielleicht sogar. Ja, es geht ja nicht darum, nur ob sie sich das vorstellen können. Also es geht darum, ob sie es akzeptieren, aber im Prinzip akzeptieren sie sowieso. Also die Leute, die ich kenne, die nehmen dich ja als Mensch wahr. Und es geht ja nicht darum, was du vorher gemacht hast. Es interessiert mich ja auch nicht, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, was der vorher gemacht hat. Und der kann Bäcker sein, oder der kann von mir aus auch im Gefängnis gewesen sein, wenn er sich jetzt normal verhält und lebt gesellschaftsfähig mit uns, dann ist ja seine Vergangenheit egal. So. Oder was auch immer jeder für einen Lebensweg hat eben. Das ist ja egal. So. Aber die Spanier an sich, also zumindest die Andalusier, die sind eigentlich so, dass die zwar verreisen, aber eigentlich eher, weil die haben ja hier alles. Die leben, die haben ihren Strand, Meer, Berge und die sind zufrieden, ja, also die würden gleich gar nicht, glaube ich, das machen, was ich gemacht habe, weil die würden gar keinen Sinn darin sehen, weil die könnten wirklich, ich lebe ja hier in Malaga und wir machen viele Ausflüge so in die weißen Dörfer, ne? Und sehr schöne Gegend, Granada und Cadiz und was es alles gibt. Und weil die alles vor der Haustür haben, so wo andere Leute jetzt wirklich 3000 Kilometer dafür hergeflogen kommen, um das zu sehen, deswegen sehen die gar keinen Bedarf, jetzt weiter wegzureisen eigentlich. Und schon gar nicht jetzt als Vagabund mit dem Fahrrad. Und
ja, das stimmt allerdings. Warum ist es denn so wichtig, anders zu sein als alle anderen? Das hast du im Buch ja für dich geschrieben. Warum ist das so ein wichtiger Punkt?
Das ist aber, das schreibe ich ja nur am Anfang, also im ersten Teil. Und das war eigentlich, das ist eigentlich nicht wichtig. Also jetzt ist es nicht wichtig. Das ist eben, das war für mich wichtig mit 20.
Ja.
Da war das wichtig. Also heute möchte ich nicht sagen, ich möchte anders sein als alle anderen. Das würde mir nicht in den Sinn kommen. Mit 20 war das so, ich wollte gegen das, wahrscheinlich ist das sowieso die Sturm- und Drangzeit. 20 rebelliert man gegen das Establishment und möchte alles anders machen. Und da wollte ich um jeden Preis anders sein. Aber heute möchte ich das nicht mehr. Also ich bin jetzt sowieso anders, aber jeder ist anders. Jeder unterscheidet sich ja von anderen. Wir sind alles individuelle Lebewesen. Und ich möchte aber nicht mehr anders sehen. Es war wirklich nur mit 20, also in dieser Zeit eben.
Du hast aber einen ganz wesentlichen Punkt in deinem Buch beschrieben, und zwar, dass jeder sein eigenes Warum kennen sollte. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ich habe mein Warum jetzt auch, ich glaube, 35 Jahre lang nicht wirklich gefunden, trotzdem überlebt. Das ging aber dann zulasten der Glücklichkeit im Leben. Finde ich jetzt persönlich. Was würdest du denn sagen? Warum sollte jeder Hörer sein eigenes Warum kennen?
Hast du denn dein Warum 35 Jahre gesucht?
Ja.
Ja?
Also ich meine, du bist ja immer auf der Suche, jetzt nicht unbedingt nach dem Sinn des Lebens, aber du stehst immer wieder vor einer Wahl. Welchen Beruf möchtest du machen? Welches Studium möchtest du machen? Und dafür bin ich halt auch quer durch Deutschland gezogen. Jetzt natürlich anders als du. Und dann bist du fertig mit dem Studium, dann stellst du dir die Frage, ja, was möchtest du denn jetzt machen? Und dann bin ich auch ins Ausland gegangen.
Du warst in Neuseeland, ne? Hab ich gelesen.
Genau. Ich war in Neuseeland. Und da habe ich mir dann wieder die Frage gestellt, was möchtest du denn jetzt machen? Und dann bin ich so in die PR-Szene rein und das war jetzt auch nicht so wirklich mein Ding. Und so verschiebt sich das dann immer wieder und du bist nicht zufrieden mit deinem Job, du bist nicht zufrieden mit dem ständigen Umherreisen, du hast halt deinen Mittelpunkt noch nicht gefunden. Ich meine, den habe ich jetzt natürlich wieder in meiner Heimat gefunden. Jetzt weiß ich auch, was mich glücklich macht und wo ich Bock drauf habe, aber lange Zeit wusste ich das eben nicht.
Ja, man weiß es nicht immer. Es hat, bei mir ist es so, ich wusste auch teilweise lange Strecken nicht. Eigentlich, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder mein Warum. Das erste Kapitel im zweiten Teil des Buches, es beginnt ja damit, beginne mit deinem Warum. Und das Warum bei mir, das war eine natürliche Ursache. Das war eben die intrinsische Motivation, die eben darauf beruht, dass du was tust, ohne dafür etwas zu erwarten. Also kein Geld, kein Ruhm, irgendetwas. Du tust es einfach, weil du es tun musst, weil du sonst innerlich kaputt gehen würdest. Du tust es einfach und das ist dein Warum eigentlich. Du tust es wirklich nur für dich, also rein egoistisch, weil du dich eben selbst voranbringen willst oder weil du etwas anders machen willst oder etwas nicht machen willst, aber du tust es für dich im Endeffekt. Und das ist eigentlich das Warum. Und dann das größere Warum, ja, du tust es dann einfach und folgst deinem Instinkt, deiner Vorgebung oder wie man das auch nennen möchte. Und irgendwann kommst du dann eben an den Punkt und findest dich dann wieder und denkst, ja, eigentlich, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, das war eigentlich genau richtig. Ne? Also das fühlt sich gut an, du fühlst dich jetzt stabil als Person mit dem, was du gemacht hast, weil alles fügt sich irgendwo und alle deine Erfahrungen, die du gesammelt hast unterwegs, bilden jetzt eben dein Fundament, ne? Also deine Fähigkeiten, die du gesammelt hast, die du erlernt hast. Und daraus können sich dann wieder andere Warums ergeben, ja, warum, aber es sind dann eigentlich ja, weitere Ziele eben. Aber es sollte eben immer von innen kommen, dein Warum. Also es sollte eben eine intrinsische Motivation sein. Du solltest es nicht für Geld machen oder für Ruhm. Du musst deine lebenserhaltenden Maßnahmen musst du natürlich aufrechterhalten. So. Also du musst natürlich arbeiten irgendwie, du musst den Lebensunterhalt verdienen. Ja. Das geht natürlich nur, wenn du das für Geld machst, ist ganz klar. Also zum Beispiel, wenn Leute sagen, ja, blocken und Geld verdienen und wie kannst du dafür Geld verlangen? Ich meine, ich muss ja auch irgendwie meine Wohnung bezahlen und Auto habe ich verkauft, aber mein Motorrad, so ein bisschen Luxus muss sein. Und ich möchte auch mal verreisen und möchte mir einen Kaffee kaufen. Und also Geld muss irgendwo her. So, die Motivation fürs Geld muss auch her. Wenn man alles beides miteinander verbinden kann, ist es noch besser. Aber um sich selbst zu verwirklichen, sollte es eben von innen kommen und man sollte es wirklich für sich machen. Und man sollte auch spüren, dass man das einfach machen muss. Also dann bist du eigentlich am glücklichsten überhaupt, wenn du das dann verwirklichst. Weil es so ein Schlüsselerlebnis von mir, das war eben auch, wo ich das zweite Mal los bin und habe dann die Wohnung verlassen, bin mit dem Zug nach Hendaye, bin da raus und ich lag dann so am nächsten Tag oder zwei Tage später in San Sebastian, kurz hinter San Sebastian, an so einem idyllischen Fleckchen Erde, abends am Sonnenuntergang. Und das war so ein, du kannst ja nicht überall Feuer machen. Das ist ja teilweise verboten, ne? Aber an manchen Stellen kannst du es machen. Und hab da eben ein Feuer gemacht, ein kleines Feuer so. Und lag dann daneben mit meinem Schlafsack. Und dachte, und das war so ein richtig innerliches Gefühl, ey, so geil. Ich sitze jetzt hier mit meinem Blechtopf, so, mit meinem Edelstahl, Blechtopf eben am Feuer und ich habe hinter mir nichts mehr, was mich zurückhält und vor mir alles, was ich machen kann. Und ich bin jetzt genau hier, worauf ich jetzt hingearbeitet habe, die letzten Wochen oder Monate und tue jetzt genau das, was ich wirklich will. Also das war wirklich so ein absolut geiles Gefühl. Ne?
Aber diesen Punkt muss man ja erstmal finden.
Ja, das ist aber das ist dann wiederum der Nullpunkt, was ich halt am Anfang des Buches auch bringe, weil du brauchst manchmal wirklich, der Nullpunkt, der liegt eben nicht in irgendwelchen materiellen Werten oder in irgendwelchen Vorstellungen oder Vorstellungen von anderen, das ist wirklich was, was tief in dir ist, wo du dich selbst in Einklang mit dir selbst fühlst und wo du sagst, ja, das ist geil, also hier fühle ich mich komplett als Person und in meinem Wesen auch ganzheitlich, ne?
Welche Rolle spielt denn jetzt trotzdem die extrinsische Motivation in deinem Leben? Arbeitest du jetzt nur als Blogger oder hast du nebenbei auch noch einen anderen Job?
Ich war Angestellter bis Anfang dieses Jahres. Ich hatte ja die Malaga Guides seit 2008. Und die Idee war ja schon seit längerem, mich abzunabeln von meinem Angestellten-Dasein. Aber ich hatte auf der anderen Seite immer meinen festen Job. Also seitdem ich hier wohne, habe ich meinen festen Job. Also ich lebe ohne Geld. Das Buch heißt so, ohne Geld ein neues Leben, um das jetzt gleich mal richtig zu stellen. Ich lebe hier nicht ohne Geld. Ne? Mhm. Ich hab ein sehr schönes Leben. Wir haben eine sehr schöne Wohnung. Ich lebe mit meiner Freundin in Strandnähe. Und wir leben ein ganz normales Leben. Ich ging arbeiten die letzten 10 Jahre, seitdem ich hier bin. Habe für meinen Lebensunterhalt gearbeitet. Und nebenbei habe ich immer versucht, noch was aufzubauen über die Malaga-Gate-Seite. Dann hatten wir Speed-Dating-Events mal organisiert in Malaga und verschiedene Sachen eben. Dann fing ich mit den Bloggen an, dann einige Affiliate-Websites auch und Shops. Mit Shops habe ich mich auch probiert. Dann letztes Jahr eine Spreadshirt-Seite, meinen ersten Shop. Und ja, das Geld kam eben immer rein über meinen Job, über meinen festen Job. Und Anfang dieses Jahres machte die Firma unvorhergesehen dicht. Mhm. Und seitdem, es war aber, das war wirklich also ein Glücksfall, also was man ja oft so hört, so bei, was von einigen Bloggern oder was man so liest, viele, also einige, die jetzt ihren Job verloren haben, das sagen ja eigentlich alle, ja, das war eigentlich das Beste, was dir passieren kann, und das ist wirklich so. Also es war, ich bin sehr zufrieden jetzt, ich bin zufriedener noch, als wo ich angestellt war. Ich kümmere mich jetzt, seitdem ich eben nicht mehr fest angestellt bin, hundertprozentig um meine eigenen Projekte. Mhm. Habe dadurch mich jetzt auch motivieren können, das Buch endlich fertigzustellen. Schreibe jeden Tag tausende Wörter für meinen Blog oder für eigene Projekte, für Bücher eben. Mhm. Habe noch einige andere Projekte am Laufen. Und ja, zur Zeit lebe ich, ja, doch. Also ich setze jetzt alles daran, vom, also nicht vom Blog leben zu können, aber von, also der Alpha Centauri Blog, davon sowieso nicht. Mhm. Also maximal dann von der Malaga Guide Seite und von einigen anderen Sachen, die ich jetzt, wo ich dabei bin, die jetzt noch ins Leben zu rufen.
Ja. Hat sich denn dein Verhältnis zu Geld in den vergangenen Jahren geändert?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe als Jugendlicher oder wo ich ohne Geld herumgereist bin, das Geld war mir immer egal. Ich habe nie drüber nachgedacht. Also Geld hat nie eine Rolle gespielt, groß in meinem Leben. Es ging mir immer eigentlich um andere Sachen. Ich wollte eben mein Leben leben, aber ich war nie drauf aus, jetzt irgendwie erpicht, jetzt viel Geld zu verdienen oder irgendwas. Geld hat sich jetzt in dem Sinne für mich geändert. Also ich möchte nicht mehr, ich habe ja die letzten Jahre hier gearbeitet. Das war zwar ein ziemlich ruhiger Job und also war wirklich ein easy Job. Aber ich möchte trotzdem nicht mehr für andere Leute arbeiten, sondern für mich selbst arbeiten. Das ist eben mein Hauptziel und auch meine, also finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, klar, dass ich eben mich mit anderen Dingen befassen kann und erstmal meine physiologischen Bedürfnisse abdecke.
Ja.
Eben die Maslow'sche Bedürfnispyramide, Maslow-Pyramide, kennst du die?
Ja.
Da geht es ja darum, also dass du erstmal deine physiologischen Bedürfnisse abdeckst. Und dann daraufhin kannst du dich dann irgendwann selbst verwirklichen. Und dahingehend hat sich also mein Verhältnis zu Geld geändert, aber schon vor 4-5 Jahren etwa, dass ich mir gedacht habe, eben, ja, ich muss wirklich sehen, dass ich mich selbst passives Einkommen, ja, das klingt, weil irgendwas macht mir immer aktiv, aber eben soweit mich mit eigenen digitalen Produkten zum Beispiel abzusichern, dass ich immer Einkünfte bekomme, dass ich mich wirklich mit wichtigeren Dingen befassen kann als mit dem blanken Überleben, dass ich jetzt nicht auf eine Arbeit rennen muss, um mir meine Brötchen kaufen zu können, sondern dass ich mich wirklich mit Dingen befassen kann, die mich wirklich weiterbringen und nicht einen Job machen muss, wo ich keine Lust drauf habe. So. Und ich hatte ja, also darauf kam ich eigentlich, kennst du den Bernd Schäfer?
Nee, den kenne ich nicht.
Das war so Finanz, das war mal auf so einem Buch, also hier in Malaga, Flohmarkt war das, und auf dem Flohmarkt fand ich das Buch in Deutsch von Bernd Schäfer, das war so ein Finanz, ja, irgend sowas, keine Ahnung, er schrieb halt da drin, dass du 10%, 15% von deinem Einkommen immer auf die Seite legen solltest. Ne? Mhm. Und damit fing ich eben an, mir ein extra Konto einzurichten und jeden Monat also 10% erst von meinem Gehalt auf ein extra Konto überweisen zu lassen, von der Bank schon. Mhm. Und habe das dann auch gespart. Das sollte eigentlich meine unantastbare Rücklage sein.
Ja.
Leider hatte ich mich soweit nie im Griff, also bis jetzt, bis vor kurzem. Und ich dachte eben, jetzt hast du ein paar tausend Euro gespart, jetzt kaufst du dir ein Mac und dann, ja, jetzt habe ich noch ein paar tausend Euro, jetzt kaufe ich mir ein neues Motorrad. Ja. Und man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
Ja.
Und dann, ja, jetzt, aber jetzt seit 2 Jahren eben schon, zum Glück, weil ich jetzt habe ich halt den Job verloren und zum Glück habe ich einiges gespart jetzt. Aber das habe ich zur Zeit immer noch nicht angerührt eigentlich. Aber also seitdem, seit 2 Jahren, rühre ich das jetzt wirklich nicht mehr an. Und das ist eben auch der Grund, warum ich mit Alpha Centauri angefangen habe, ne? Also, um mich eben selbst auch zu inspirieren, das wirklich auch durchzuziehen, dass meine eigenen Vorgaben eben, dass ich sage, ich das Geld, was ich spare jetzt, das rühre ich nicht mehr an und meine Projekte überhaupt durchzuziehen. Und ja, ich spare erstmal.
Du meinst aber nicht Bodo Schäfer, oder?
Ach, Bodo Schäfer, ja.
Bodo Schäfer, genau. Den kenne ich nämlich auch. Der hat ja auch so ein sehr berühmtes Kinderbuch geschrieben. Ein Hund namens Money.
Bodo Schäfer, was hatte ich gesagt?
Bernd Schäfer.
Danke, ja, Bodo Schäfer. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch habe irgendwo. Irgendwo liegt das vielleicht noch rum, in mir das Buch.
Genau, aber den kenne ich. Der ist ja sehr bekannt.
Ja.
In dem Bereich. Genau. Nee, aber das Thema Altersvorsorge, da gehst du jetzt ran, dich darum zu kümmern.
Ja, durch den. Ich hoffe, dass mich dein Blog noch etwas inspiriert. eigentlich bin ich faul in der Angelegenheit, wirklich.
Ja, da gibt es ja viele, ne?
Ja, genau. Ich vertraue eben darauf, dass ich jetzt ganz viel Geld verdiene mit meinen Projekten, die ich so am Laufen habe. Und dann, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr zusammengespart habe, also Zeit habe ich noch nichts angelegt, aber ich werde mich, wenn es dann soweit ist, werde ich mich auch dann damit befassen und ich bleibe ja dran, ich lese den Blog und werde dann mal sehen, was ich, wie ich Geld anlegen kann oder vielleicht zurzeit stellt sich die Frage noch nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, ich fühle mich auch mit 41 bin ich ja und aber ich fühle mich mit 41 eigentlich noch jung und ich denke, ja, es ist noch lange hin, Rente, und ich habe eigentlich auch nicht vor, mich mit 60 auszuruhen oder mit 70. Ich denke eigentlich, ich möchte so lange arbeiten, aber arbeiten eben an meinen eigenen Projekten, bis ich irgendwann umfalle, weil es ist wirklich so. Ich möchte nicht irgendwo am Strand liegen. Ich liege gerne am Strand, ja, und auch oft, ja, aber ich möchte eben, wenn ich eine Zeit am Strand lag oder auch mehrere Tage, dann habe ich das innere Bedürfnis, ich möchte jetzt irgendwas tun. Also irgendwas, es ist sogar ein egoistisches Bedürfnis, um einfach mich selbst kompletter zu fühlen, möchte ich wirklich irgendwas in dieser Welt schaffen auch. Und wenn es Schreiben ist oder ja irgendwas, was mich und andere vielleicht noch weiterbringt. Und jetzt nur dann jetzt auf meine Rente zu warten, das war mir sowieso ein Graus schon immer. Also es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, ich arbeite jetzt, bis ich 65 bin und dann endlich, wenn ich Rente habe, dann mache ich auch mal das, was du jetzt machst, ne? Und was nützt mir das, wenn ich 65 bin? Wenn ich dann kann ich ja auch nicht mehr eigentlich so das machen, also dieselben Möglichkeiten habe ich ja dann auch nicht mehr als wie die Möglichkeiten, die ich hatte, wo ich mal 25 war. Ne? Man sollte sein Leben dann leben, zu jedem Zeitpunkt und nicht abhängig in der Zukunft oder zu irgendeiner anderen Zeit.
Das ist wirklich eine interessante Aussage. Also generell würde ich jetzt sagen, ja, darfst aber nicht vergessen, dass du auch auf den Zinseszins achten solltest, weil da muss ja dann schon ein langer Zeitraum sein, damit du davon dann profitierst. Das heißt, wenn du jetzt anlegst, dann brauchst du mindestens 15 bis 20 Jahre, bis du von diesem Zinseszinseffekt dann wirklich profitierst. Aber bei dir habe ich so das Gefühl, das kriegst du trotzdem auch ohne Zinseszins hin.
Ja, meine Idee ist, ich möchte. Ja, das klingt so, ne? Also, wer mich so kennt, so von früher, und ich sage jetzt, ich möchte jetzt ganz viel Geld verdienen, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt. Es geht nicht darum, eigentlich das Geld verdienen, das geht darum, wenn ich jetzt sage, ich möchte Geld haben oder ich möchte Geld mit meinen Projekten verdienen, dann sehe ich daran, das ist nichts Schlechtes, weil ich mache das ja ganz einfach, um mein Leben zu sichern. Jeder muss irgendwie sein Leben sichern, darum geht es ja. Und ich verlange eigentlich nicht viel. Ich möchte ganz einfach meine Wohnung ich brauche kein Lamborghini oder was, aber ich möchte ganz einfach meine Wohnung, ich möchte mein Motorrad und das möchte ich auch voll tanken, wenn ich das möchte. Und das Leben, und ich möchte auch mal nach Deutschland fliegen, meine Familie besuchen und ich möchte ganz einfach so viel Geld haben, dass ich mir mein Leben so organisieren kann und einrichten kann, wie ich das möchte. Mhm. So, und daran arbeite ich mit meinen kurzfristigen und langfristigen Projekten, dass ich das erreiche. Und ich denke, also ich gehe davon aus, das wird ja immer mehr. Ich sehe das ja an meinen Projekten, die ich jetzt schon habe. Einige Sachen, wo ich dachte, ja, da dachte ich nicht mal dran, die zu monetarisieren. Und mittlerweile verdiene ich mit einigen Sachen auch schon Geld und das wird auch mehr. Und die Kurve, die steigt nach oben. Es ist zwar jetzt nicht so viel, dass ich sagen kann, hey, ich kaufe mir jetzt ein neues Haus oder was. Aber immerhin, also ich meine, das Sachen, die jetzt mir noch unmöglich erschienen waren, wo ich nicht mal einen Zugang hatte, nicht mal minimal, wo ich gesagt hätte, ja, wie machen die das eigentlich mit ihrem Geld verdienen im Internet oder was? Und es kommt aber doch schon, also mittlerweile Signale sage ich schon auf Spanisch. Ich lebe seitdem ich hier bin, seit 13, 14 Jahren mit, also meine Freundin, das waren immer Spanierinnen, ne? Mhm. Ich quatsche den ganzen Tag Spanisch, wirklich. Also manchmal fehlen ja auf Deutsch dann auch die Worte, obwohl ich mich auch mit Deutschen unterhalte, aber 80% meiner Zeit erzähle ich nur Spanisch, wirklich.
Ja, aber auch da hast du es ja erreicht, dass du ohne Geld, ohne Spanisch, hast du dir da was aufgebaut. Und ich denke mal, das ist dann eben auch für die Zukunft eine wichtige Richtlinie. Und ich glaube auch, du wirst es schaffen.
Ja, nee, das ist ja das Vertrauen auch, was ich in mich selbst habe. Dass ich weiß, also das ist zur Not, wenn ich irgendwas nicht schaffen will, also würde, wenn ich das nicht schaffen würde, jetzt von meinen Projekten zu arbeiten, ich wäre mir auch nicht so schade, dann würde ich halt wieder arbeiten. Das ist mir egal. Also wenn ich arbeiten muss für mein Geld in irgendeiner Firma oder in irgendeinem Job, dann mache ich das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Zurzeit kann ich so gut leben. Aber ich denke, ich bin ganz sicher, weil zurzeit sieht das wirklich so aus. Also es gibt viele positive Signale und ich bekomme auch schon passives Einkommen, was auch immer nennen möchte. Also über einige Projekte verdiene ich eben auch schon kleines Geld. Und ich denke, dass es jetzt auf die Dauer eben innerhalb der nächsten Monate, Jahre immer wieder anwächst, weil das wird ja immer besser. Dann werde ich mir überlegen, ja, ob ich dann investiere oder in eine Immobilie vielleicht, eine Finca oder so. Das ist ja auch eine Geldanlage, ne?
Ja, da kann man dann immer streiten, wenn es um das Thema Immobilien geht. Wichtig ist halt, dass man mit sich selber dann auch zufrieden ist, ne, am Ende des Tages. Und da kann eine Immobilie dazugehören.
Ja.
Genau. Nee, aber ich drücke dir dabei fest die Daumen. Wir haben jetzt die Stunde schon geknackt. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Wordshuffle über. Das heißt, ich nenne dir jetzt ein paar Begriffe und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, das kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Fahrradfahren.
Ich fahre seitdem ich Kind bin Fahrrad und hole ein Fahrrad in den Leben. Also es ist eigentlich ein kostenloses Fortbewegungsmittel, außerdem gesund. Fahrradfahren macht Spaß. Ja, kann ich jedem empfehlen.
Und du hast Spanien komplett und Frankreich komplett mit dem Fahrrad bereist?
Ja, Spanien, Nordspanien, ja, man sieht dann auch komplett, ja, Spanien ist groß. Ich habe auf der ersten Reise Nordspanien, Frankreich, dann England bis London, dann Belgien und Holland, also Teile von Holland. Und beim zweiten Mal dann, ja, das ist die ganze Küste, die nordspanische Küste, Portugal und Südspanien. Ja, und ich habe hier, ja, ich war jetzt mit einem Kumpel, vor einigen Wochen waren wir auf so einem Via Verde, das sind so stillgelegte Bahnstrecken. Die sind ziemlich, ziemlich cool. Das geht genau durch die grüne Lunge von Andalusien. 70 Kilometer hin und zurück. Und ja, mein Kumpel, der war selber mal Turner, ist auch ein Deutscher. Und er hat gesagt so, ja, 70 Kilometer, kein Problem. Aber ich fahre zwar gerne Fahrrad hier an der Küste und fahre auch, also ich jeden, also wöchentlich mal in die Stadt oder mal also Richtung Hoch, Richtung Rincon, wo der Karl wohnt. Mhm. Aber jetzt 70 Kilometer, ja, dachte ich schon, ja, doch. Ja, das haben wir dann aber auch gemacht. Also innerhalb von, also eines Nachmittags eben, 36 Kilometer hin, 36 Kilometer zurück. Danach hat uns der Arsch wehgetan. Aber es macht immer wieder Spaß. Also ich bin doch Fahrrad muss da sein. Also ich muss nicht jeden Tag Fahrrad fahren, aber es muss da sein und in greifbarer Nähe, dass ich, wenn ich will, dass ich es nehmen kann und kann losfahren.
Ja, den Eindruck, den habe ich jetzt auch bei dir. Also das Fahrrad gehört bei dir einfach zum Leben dazu. Ne?
Ja.
Der nächste Begriff ist Hummus.
Hummus, ja, Hummus, ganz lecker. Garbanzos, Kichererbsen,
ja.
Zermörsert, zerrührt, mit dem Mixer zermixt, ja. Mhm. Und sehr lecker, proteinreich. Ist ein vegetarischer Proteinspender, ist ja ganz typisch in Andalusien. Mhm. Am besten mit Pimenton de la Vera. Das ist geräucherter Paprika, mhm. Scharfer, sehr lecker. Mit Weißbrot oder ja, mit Kartoffeln esse ich es auch.
Ja.
Mal ausprobieren. Kennst du das? Hast du schon mal probiert?
Das Lustige ist, ich habe es ja in deinem Buch gelesen und seitdem haben wir das hier auf dem Frühstückstisch stehen.
Echt?
Ja.
Die Kichererbsen gibt es ja in Deutschland eigentlich nicht so, oder?
Nee, aber man kennt es ja zum Beispiel von den Falafels, da ist es ja auch drin.
Ja.
Und das gibt es hier im Supermarkt. Also wir haben es jetzt im Supermarkt gekauft.
Hummus. Mhm. Aber ich meine, die Kichererbsen als Ganzes.
Die gibt es auch.
Ja, weil die gibt es ja, die sind, also hier in Andalusien gibt es ja in jedem, hier gibt es ja noch die Tante Emma-Läden. Ne? Mm. Und das ist eben das Schöne. Direkt, also heute zum Beispiel, heute früh vor unserem Interview, ich bin hier raus, runter in den Tante. Das Kuriose ist ja, in der Wohnung, wo ich jetzt lebe, wir leben hier erst seit einem halben Jahr. Ne? Mm. Und das ist zum Dorfcharakter noch so ein bisschen außerhalb von Malaga.
Ja.
So eine, neues Haus, aber also ein nagelneues Haus, so mitten irgendwo so im Dorf und sehr schön, sehr schöne Gegend, sehr ruhig, ich höre ja viele Vögel zwitschern, 10 Minuten bis zum Strand und da unten, da ist so ein Tante-Emma-Laden, ich sah den aber nie und ich bin jedes Mal runter bis zum Supermarkt gelaufen und meine Freundin sagte immer, ja, hier ist so ein Laden, weil die kommt genau aus der Gegend, wo wir jetzt wohnen, mhm. Ihre Eltern, die wohnen gleich, also 10 Minuten ist von hier bis zu ihren Eltern, ne? Mhm. Und sie sagte immer, ja, hier unten ist doch ein Laden. Und ich, wo ist denn hier ein Laden? Und La Tienda de Toda la Vida ist der Laden, der schon immer hier steht. Ne? Und ich bin da wirklich 10 Mal dran vorbeigelaufen. Das ist wirklich nur, da ist mitten irgendwo an der Straße, da ist ein ganz normaler Hauseingang und da drin ist dann der Laden. Und der Laden, der ist voll mit Früchten jeden Tag und mit Brot und die bekommt jeden Tag neue Waren, den sieht man aber von außen überhaupt nicht. Also ich hätte nie gewusst, dass da ein Laden drin ist. Ne? Und da gehen wirklich, und ich sagte, wer geht denn in den Laden da rein? Das findet doch überhaupt niemand. Ne? Die könnten noch mal Werbung machen, ein bisschen, oder das irgendwie ausschildern. Und sie sagt halt, ja, das wissen doch sowieso alle. Also die hier wohnen schon immer, die finden doch den Laden. Ne?
Ja.
Aber es ist schön, dass es so eine Läden gibt. Eben heute früh bin ich runter in den Tante-Emma-Laden, habe mir mein Brot geholt. Sehr gute Sache.
Ja. Der nächste Begriff ist Glück.
Glück, ja. Glück sind ja Momente. Glück, es gibt glückliche Momente, aber Glück dauerhaft zu erzeugen oder zwanghaft zu erzeugen, denke ich, ist nicht möglich. Aber Glück ist eben eine Sache, wenn ich jetzt selbst mit mir im Einklang lebe und mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalte, dann ergibt sich das Glück von selbst. In glücklichen Momenten, wo ich mich glücklich fühle, glücklich zu sein. Ja.
Ja. Der nächste Begriff, den stelle ich jedes Mal, ist Rockmusik.
Ja, Rockmusik begleitet mich schon mein ganzes Leben.
Mhm.
In Spanien, hier gibt es so einen Sender, den Rock FM, mhm. Den höre ich ganz oft. Und gestern hörte ich da, warte mal, Axel Rose ist hier Sänger bei AC/DC, kann das sein?
Ja, das ist so.
Das ist ja krass, ja.
Ja, ich habe auch die ersten Bilder gesehen. Das ist definitiv mal was anderes.
Ich wusste aber gar nicht, dass Guns N' Roses nicht mehr gibt.
Gibt's doch, die gibt es auch wieder. Auch im alten Line-Up, ja.
Ja. Die Rock FM, das Radio, das kannst du bei dir auch anhören über Livestream, ne? Also über. Und das ist ein ziemlich cooler Sender. Die bringt zwar ziemlich viele Wiederholungen, zum Beispiel, also jeden Tag um dieselbe Uhrzeit kommt eigentlich Iron Maiden, The Trooper. Ja. Aber die haben auch ganz interessante Sachen. Über die kam ich vor einiger Zeit, kennst du Nine Inch Nails?
Ja.
Und da war ich nach Arbeiten. Auf Arbeit hatte ich immer so ein Radio und hörte da Rock FM. Und dann der Sprecher da hat da die neue Hesitation Marx vorgestellt von Nine Inch Nails. Mhm. Und ich hatte Nine Inch Nails als Jugendlich. Um 20 hatte ich das viel gehört.
Ja.
Und ja, irgendwie kam ich dann wieder auf den Geschmack. Und jetzt seit Wochen höre ich mir Nine Inch Nails an über Spotify.
Ja.
Spotify ist wirklich eine sehr coole Sache, ne?
Ja, für uns als Hörer, für die Künstler dann eher weniger, aber das ist jetzt natürlich auch ein ziemliches Diskussionsthema immer, ne?
Ja.
Ich habe noch einen Begriff für dich, da bin ich echt mal gespannt, was du dazu sagst. Und das ist Heimat.
Heimat? Hm? Ja, Udo Lindenberg sagte mal, da wo ich meinen Hut hänge, da ist mein Zuhause. So sehe ich das ähnlich.
Das heißt, momentan ist die Heimat eher Spanien als Deutschland, oder?
Momentan nicht. Also momentan, meine Heimat ist überall da, ja, eigentlich wirklich so, wo ich meinen Hut hänge. Wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich da in meiner Heimat. Mhm. Aber wenn ich nach Malaga komme oder wenn ich in Malaga bin, ich fühle mich hier komplett zu Hause. Also das ist meine Heimat. Und ja, klar, meine Heimat. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Deutschland, also das Dorf meiner Kindheit oder wo ich eben meine Kindheit verbrachte, ist natürlich meine Urheimat, ganz klar.
Ja.
Aber ich wohne mittlerweile seit über 10 Jahren, 14 Jahre, 15 Jahre, ne? Mhm. In Spanien, also in Malaga seit etwa 13 Jahren. Also es ist schon auch Heimat irgendwie. Also wenn ich jetzt mal in Deutschland bin, eine Woche oder zwei Wochen und komme wieder zurück nach Malaga, dann habe ich ja doch auch so ein Gefühl, wie heimkommen. Also ich gehe dann wieder an dieselben Bars, wo ich sonst so reingehe, meinen Kaffee trinken. Oder hier gibt es halt die Frühstücksbars, ne? Die Leute gehen ja zum Frühstücken raus und setze mich da rein und denke dann, ja, ihr wisst eigentlich, das ist wie zu Hause auch. So. Aber wenn ich dann nach Deutschland komme, klar, ich bin bei meinen Eltern oder bei Freunden, das ist auch Heimat. Heimat ist, ja, überall da, wo ich mich zu Hause fühle.
Ja. Wo kommst du ursprünglich her aus Deutschland?
Aus Ostdeutschland.
Mhm. Und wo, genau?
In der Nähe, also wenn mich jemand aus Spanien fragt, ich sage dann immer, in der Nähe von Leipzig, weil das ist eigentlich sowas, was die Leute noch halbwegs einordnen können, aber ich bin aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Gera. Und das Dorf ist wirklich also ziemlich klein, also das kennt eigentlich wahrscheinlich niemand. Und da ist noch so ein Ort in der Nähe, Berga, Elster.
Das ist dann die deutsche Heimat.
Das ist dann die deutsche Heimat, ja.
Super. Maike, ich danke dir ganz herzlich für das sehr interessante Interview. Ich hatte zwar ganz viele unterschiedliche Fragen hier auf dem Zettel stehen, aber ich glaube, über das Gespräch hat das eine ganz andere Wendung genommen mit den Fragen. Und das finde ich immer sehr spannend.
Das kann sein, ja.
Dann wünsche ich dir alles Gute, dass du deine Ziele erreichst, die du dir vorgenommen hast, gerade auch jetzt im Online-Business. Und ich bin sicher, wir hören wieder voneinander.
Ja, danke dir. Und wenn ich das mal ganz kurz sagen darf.
Schieß los.
Mit Karl, wir planen jetzt in Malaga für September den ersten Digital Business Exchange. Mhm. Die Plätze sind limitiert auf 10 Plätze. Also wer Interesse hat, der kann dranbleiben. Noch ist die Seite nicht online. Aber also innerhalb des nächsten Monats etwa kommt dann die Seite mit den genauen Daten zum Event.
Okay, die werde ich dann auch veröffentlichen.
Ja, okay, danke. Ja, danke dir für die Einladung.
Sehr gern.
Ja, schönen Tag noch.
Für dich auch. Mach's gut, Mike. Ciao.
Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape.